Was ist besser für Kinder unter 3? Die Erziehung zu Hause dank Betreuungsgeld oder die in der Kita? Und was bedeutet das für Familien? Das berufliche Abstellgleis für Eltern oder mehr gemeinsame Zeit? Zankapfel Betreuungsgeld. Wer profitiert davon?
Guten Abend zur Phoenix-Runde. Herdprämie oder hochmodern oder einfach politischer Irrsinn. Ab 2013 sollen Eltern, die ihr Kind nicht in die Kita schicken, 100 Euro im Monat vom Staat bekommen. Ein Jahr später würde die Summe auf 150 erhöht. Der Koalitionsausschuss hat das erst einmal so beschlossen, aber kaum ein Thema erhitzt die Gemüter so sehr wie die Familienpolitik. Und auch jetzt herrscht mehr als Uneinigkeit. Die CSU will, die CDU streitet sich, die FDP hält sich zurück. Zankapfel, Betreuungsgeld, wer profitiert davon? Das ist unser Thema heute. Bei mir sind Dorothee Bär, CSU-Politikerin und familienpolitische Sprecherin der Unionsfraktion im Bundestag. Jörg Maywald von der Deutschen Liga für das Kind. Maria Steuer vom Familiennetzwerk Deutschland. Und Stefan Sell, Sozialwissenschaftler an der Fachhochschule Koblenz. Frau Bär, die CSU, also Ihre Partei, will das Betreuungsgeld. Die CDU ist sich da eigentlich noch uneinig. Es gibt da doch schon Kräfte, die sagen, wir wollen das nicht. Was ist nun? Kommt das Betreuungsgeld? Ja, nein?
Also erstens mal kommt das Betreuungsgeld und zweitens mal ist sich die CDU nicht uneinig, dass sie es grundsätzlich nicht möchte. Die streiten sich mehr über die Ausgestaltung. Aber wir haben vor 5 Jahren beschlossen oder auch versprochen, dass wir einen Gesamtmaßnahmenkatalog machen mit dem Elterngeld, mit dem Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz, mit den Partnermonaten und eben auch mit dem Betreuungsgeld. Und wenn man diesen Klang sich anschaut, dann muss auch das Betreuungsgeld kommen.
Herr Sell, ist es nicht irgendwo doch kontraproduktiv zu sagen, eigentlich wollen wir ja nun berufstätige Frauen fördern, mit dem Elterngeld beispielsweise oder auch anderen Maßnahmen. Auf der anderen Seite fördern wir aber auch, dass zu Hause geblieben wird und man eben nicht arbeiten geht.
Ich halte das in der Gesamtbetrachtung der Anreize, die in den letzten Jahren gesetzt worden sind, durch das Elterngeld, aber auch durch den Ausbau der Kinderbetreuungsangebote, aber auch insgesamt die gesellschaftliche Diskussion in Richtung Erhöhung der Erwerbstätigkeit, vor allem der Frauen, der Mütter, für ein absolut kontraproduktives Signal. Weil ich glaube, dass ein Betreuungsgeld, wenn überhaupt, als eine Leistung um Wahlmöglichkeiten auszudrücken, erst dann Sinn macht, wenn die entscheidende Infrastruktur geschaffen wird, um Berufstätigkeit und Familie zu vereinbaren. Und das ist neben der Familie eben auch die außerfamiliale Betreuung.
Mhm. Herr Maywald, weiß die Union da gerade nicht so recht, wo sie eigentlich hin will, wenn man sich diese verschiedenen Förderprogramme anschaut?
Es gibt tatsächlich Streit in der CDU. Es gibt ja auch ganz unterschiedliche Modelle. Zum einen das Modell, dass allein Mütter, die zu Hause bleiben, das Betreuungsgeld bekommen sollen, aber auch alle Mütter, die ihr Kind nicht in eine Krippe geben. Das ist ein zweites Modell. Und es gibt auch das Modell von Frau Bußmann, das ist die Vorsitzende des Familienbundes der Katholiken, ja auch sehr CDU-nah, die es allen Eltern geben möchte. Also da ist noch eine Menge an Dingen zu klären. Mhm. Und wenn es, ich sehe es doch mehr in Richtung politischer Irrsinn, das war ja doch das Eingangsmotto hier. Denn auf der einen Seite tut die Bundesregierung einiges, den Krippenausbau zu fördern. Hier mangelt es an der Qualität, das ist ein wichtiges Thema. Auf der anderen Seite bezahlt sie denen, die ihr Kind nicht in eine Krippe gehen, oder so soll es jedenfalls sein, dann einen bestimmten Geldbetrag. Das geht Hü und Hott gleichzeitig.
Mhm. Frau Steuer, ist es richtig, gerade dieses Hü und Hott gerade in der sensiblen Familienpolitik einzugehen?
Also ich denke, es gibt kein Hü und Hott, es darf kein Hü und Hott geben, weil in der ganzen Diskussion vergessen wird, was Kinder brauchen. Darüber diskutieren wir überhaupt nicht und wir diskutieren nicht, was entwicklungspsychologisch dran ist, wenn Kinder 12 Monate oder 14 Monate alt sind, um dann eben in eine außerfamiliäre Betreuung zu kommen. Und dafür sitze ich hier, um die Lobby für die Kinder zu vertreten, was für sie dran ist und was wir ihnen zufügen und auch Schaden zufügen, wenn wir einfach Anreize setzen, um eine Krippenerziehung zu fördern.
Aber wenn wir uns auch die Mütter nochmal anschauen, gerade eine alleinerziehende Mutter, die vielleicht auf das Geld auch angewiesen ist und sagt, ich muss Teilzeit arbeiten,
Ja, das ist ja was, was wir auf einmal wie eine Naturgewalt anerkennen, dass Familien und Mütter finanziell immer ärmer werden, die Familienarmut steigt. Und wir können aber andere Anreize setzen, wir können Familien finanziell besser ausstatten, dass sie eben die Möglichkeiten haben, wirklich wahlfrei zu entscheiden. Und sich dann, wenn die Mütter das nämlich gefragt werden, stellen Sie sich vor, Sie haben keine finanziellen Einschränkungen. Was würden Sie dann tun, wenn wir die Frage stellen, sagen mehr als 3/4 der Frauen und jungen Mütter, wir würden gerne die ersten 3 Jahre bei unseren Kindern sein und sie selber erziehen und beim Großwerden begleiten.
Also ich muss einfach große Bedenken anmelden. Was mir an dieser Stelle schon und in der Debatte insgesamt nicht gefällt, ist diese Entweder-Oder-Fragestellung. Es geht doch nicht darum, dass man sein Kind entweder zu Hause erzieht oder in eine Krippe bringt. Ich glaube und ich bin der festen Überzeugung, dass die meisten jungen Familien heute beides gleichzeitig wollen. Wenn ich ein Kind, gerade ein Kind unter 3, nicht ganztägig, nicht 7, 8 Stunden, sondern ich bringe das vielleicht 4 Stunden in eine Kita, dann habe ich aber noch die restlichen 20 Stunden mit diesem Kind. Das ist doch ein gleichzeitig und nicht ein Entweder-Oder. Und die meisten sehen das meiner Meinung nach auch als eine Ergänzung, wenn überhaupt eine Ergänzung zur Erziehung in der Familie.
Aber da muss man doch mal ganz ehrlich sagen, dass jetzt schon wieder diese Diskussion in das abgleitet, entweder die Mutter wahrscheinlich bleibt zu Hause oder man hat die Kita. Wir machen das Betreuungsgeld auch, um eben noch zusätzliche Modelle zu unterstützen. Und das, was Sie vorhin angesprochen haben mit den Modellen, das stimmt natürlich nicht. Es gibt ein einziges Modell der Koalition und dass natürlich andere Gruppierungen andere Modelle haben, das hat ja nichts mit der tatsächlichen Politik in Deutschland zu tun. Dass da jeder seine Wünsche hat, okay. Aber worum geht's denn? Es geht doch auch darum zu sagen, wir wollen auch mit dem Betreuungsgeld diese ganz, ganz vielen Hunderte von Zwischenmodellen fördern, weil es eben nicht so ist, dass es so ist, wie die einen sagen, Mutter komplett zu Hause, Vater bringt die Beute in die Höhle und das andere ist, beide Eltern voll berufstätig und die sind dann den ganzen Tag von früh bis nachts in der Kita. Dazwischen gibt es so viele verschiedene Modelle und wir haben so eine pluralistische Gesellschaft und deswegen verstehe ich nicht, warum man so ein Betreuungsgeld nicht anerkennen kann, weil das Wahlen Möglichkeiten schafft und weil man auch dann diesem Pluralismus gerecht wird an dieser Stelle.
Probieren wir doch mal konkret. Also nehmen wir eine halb- oder voll berufstätige Mutter und einen entsprechenden Vater dazu, die ihr Kind ja oft auch nicht in eine Krippe geben, sondern zum Beispiel zu einer Kinderfrau oder zu einer Tagesmutter. Dieses Paar würde das Betreuungsgeld bekommen, während hingegen nehmen wir eine Mutter, die an der Supermarktkasse sitzt und ihr Kind in eine Krippe geben muss, aber auch möchte, nicht nur muss, das muss man ja auch mal sagen, weil viele Eltern zu Recht davon überzeugt sind, dass ihr Kind davon profitiert, wenn es früh mit anderen Kindern zusammen ist. Diese Mutter aber, die meistens übrigens viel weniger Geld verdient, bekommt kein Betreuungsgeld und muss ja übrigens auch noch Kita-Gebühren bezahlen. Das ist so schreiend ungerecht.
Ja, wenn sie so wenig verdient, dann bekommt sie die Kita-Gebühren auch erlassen.
Frau Bär, an wen richtet sich das denn? Was glauben Sie denn, wer dieses Betreuungsgeld am Ende wirklich in Anspruch nehmen
wir
würde?
Wir wollen dieses Betreuungsgeld einführen, um zum Beispiel auch eine engmaschigere und auch hausnähere Betreuung zu ermöglichen. Das, was eben angesprochen wurde. Ja, das, was zum Beispiel angesprochen wurde, wer eben nicht diese 1.000 Euro Subvention für einen staatlich geförderten Kindergrippenplatz zu sich nimmt.
Aber also, dann ist es ja fast ein Muss und keine Freiwilligkeit. Ich kann mir das nicht leisten, also muss ich mein Kind zu Hause
Wieso
lassen.
Kann ich mir das nicht leisten? Die 1.000 Euro zahlt ja der Staat. Diese 1.000 Euro subventioniert ja der Staat pro Krippenplatz. Und ich wäre ja völlig bei Ihnen, wenn Sie sagen würden, die 150 Euro sind zu wenig. Na, die sind mir auch zu wenig. Aber man muss ja immer gucken, wie viel ist im Steuerhaushalt drin. Und wenn man sich anschaut, dass man im Moment sagen muss, okay, wir haben jetzt eben erstmal die 100, 2013 und 2014 die 150, dann ist das eigentlich schon für das, was die Eltern leisten, indem sie eben keinen staatlichen Betreuungsplatz zur Verfügung nehmen, ist das eh wenig. Aber es ist ein Ausgleich und auch ein Zeichen von Gerechtigkeit zu sagen, der Staat gibt nicht mit Steuermilliarden in eine bestimmte Richtung Geld und suggeriert damit, es gibt nur ein richtiges Modell, sondern das Modell, was die Eltern gemeinsam entscheiden, Vater und Mutter.
Aber die
für
Frage
ihre Kinder,
stellt sich
das ist
nicht.
Doch das richtige Modell.
Also
und ich lasse halt einfach nicht diese Modelle gegeneinander ausspielen.
Ja, aber die Frage stellt sich schon. Nein, die stellt sich bei Betreuungsquoten von unter 20% im Westen überhaupt nicht. Es gibt händeringend Eltern, die Plätze suchen und keine Plätze
finden.
Ja,
aber warum suchen sie denn Plätze? Sie suchen Plätze, weil das Geld nicht mehr reicht, dass die Eltern sich entscheiden können, um selber ihr Kind zu erziehen.
Nein.
Sie so. Müssen die Umfrage, den Umfragen glauben. Ipsos hat eine Umfrage gemacht und hat die jungen Frauen gefragt, stellen Sie sich vor, Sie hätten keine finanziellen Einschränkungen, und die jungen Frauen und Mütter sagen, dann würde ich die ersten 3 Jahre mein Kind selber erziehen wollen und nicht arbeiten müssen.
Aber können da 100 Euro helfen im Monat?
Nein, überhaupt nicht. Das ist ein Witz. Das Ungleichgewicht entsteht ja erst dadurch, dass der Staat hingegangen ist und die Krippenbetreuung subventioniert und keine andere Betreuungsform subventioniert, sondern eine Betreuungsform bevorzugt behandelt, nämlich die Erziehung in der Krippe. Ob das die Kinderfrau ist, ob das die Tagesmutter ist oder die eigene Mutter oder der eigene Vater. Diese Betreuungsformen, die sogar der Krippe überlegen sind, die werden nicht subventioniert. Das ist das Problem. Und wir ignorieren und wir tabuisieren im Augenblick in der Gesellschaft das Problem, dass eine Betreuung und eine Trennung, eine forcierte Trennung der Kinder mit 12 Monaten, wo es noch gar nicht dran ist, entwicklungspsychologisch, dass wir die kleinreden und darüber reden, die Kinder brauchen andere Kinder, die Kinder brauchen in dem Alter keine anderen Kinder. Und den Kindern ist es auch kein Gewinn, in einer Gruppe von 8 Kindern 8 Stunden am Tag betreut zu werden. Wir ignorieren die Ergebnisse der Neurobiologie und der Entwicklungspsychologie.
80% der Eltern sagen aber, wir möchten gerne, dass Kindertagesstätten ausgebaut werden, wir möchten unsere Kinder dorthin schicken. Das ist wiederum eine andere Frage.
Ich glaube, wir sind ja an einem ganz zentralen Punkt. Tut Krippe den Kindern gut oder nicht? Das ist ja die Frage, die Sie gestellt haben. Wir sind als Deutsche Liga für das Kind natürlich daran sehr besonders interessiert. Vorrang des Kindeswohls, das ist der Maßstab, den wir anlegen müssen. Es gibt eine wunderschöne Studie von Sarah Hardy, einer amerikanischen Anthropologin, die sehr schön zeigt, dass es nicht dem Wesen des Menschen angemessen, übrigens nie angemessen war, dass eine Mutter allein über mehrere Jahre ein Kind großzieht.
Da haben Sie mich wieder falsch verstanden. Das sage ich ja gar nicht.
Es gab immer multiple Formen der Betreuung. Die Form war sehr unterschiedlich. Mal haben das die Frauen gemacht in der Dorfgemeinschaft, mal haben die Männer sich mehr daran beteiligt. Das ist sehr unterschiedlich gewesen. Wir leben in einer modernen Welt. Auch hier gibt es unterschiedliche Formen multipler Betreuung, also mehrfach. Es dürfen natürlich nicht zu viele sein, das ist klar. Es müssen anfangs sehr wenige sein. Das kann sich allmählich dann ausdehnen. Aber es gibt ja dieses schöne Sprichwort, wir brauchen ein ganzes Dorf, um ein Kind groß zu sehen. Es gibt nicht mehr den Dorfplatz in den großen Städten. Es muss anders organisiert werden. Die Kita, das Eltern-Kind-Zentrum, auch eine Tagesmutter, das sind die modernen Formen einer gelingenden Elternschaft mit einer Ergänzung auch einer öffentlichen Verantwortung, wo Sie sicherlich recht haben. An der Qualität mangelt es sehr oft. Aber ich meine, auch in den Schulen mangelt es an Qualität. Dann darf doch nicht die Konsequenz sein, die Schulen zu schließen, sondern dann muss die Konsequenz sein, die Krippen besser zu machen.
Natürlich. Wir reden über 12 und 14 Monate alt sind und nicht über Kinder, die 8 Jahre alt sind. Also ich ärgere mich dann schon, wenn da immer alles in einen Topf geworfen wird oder wenn dann umgekehrt gesagt wird, wie wir es in der letzten Woche im Bundestag erlebt haben. Wir wollen Kinder von Kindergärten fernhalten, die mit 3 Jahren anfangen, oder andere SPD-Kollegen davon reden, dass man dann wieder Homeschooling anfangen kann. Darum geht es nicht. Es geht wirklich um das Alter, entweder 12 oder 14 Monate bis 36 Monate. Und da muss man eben, Sie gehen jetzt mal Gott sei Dank auch vom Kindeswohl aus und nicht in der Diskussion, dass man immer sagt, was ist eigentlich das Wichtigste für den Arbeitsmarkt. Das hat man nämlich vorhin in der Diskussion, sondern einfach mal zu schauen, was möchten junge Eltern. Und junge Eltern haben doch gar nicht die Möglichkeit zu entscheiden, wenn der Staat nur in eine bestimmte Betreuungsform Geld steckt, so wie es eben im Moment
der Fall ist. Aber die große Frage ist ja wirklich, wenn wir uns nochmal diese Summe angucken, wenn wir uns anschauen, eine Familie, wo vielleicht der Vater arbeitet, die Mutter arbeitet eben nicht und sagt, okay, ich nehme dieses Betreuungsgeld, ich gehe auch nicht arbeiten, ich bekomme 100 Euro. Wo soll das reichen?
Es soll ja dann eben im zweiten Schritt diese 150 Euro
auch
sein.
Wo sollen die reichen?
150 im Monat. Mehr sein. Natürlich sage ich ja, es wäre wünschenswert, wenn es wesentlich mehr wäre. Aber die Frage ist ja, was ist, wenn das eine Gehalt so niedrig ist, dass es eben dann für beide nicht reicht? Es gibt eben auch Gehälter, wo das ausreichend ist, dass ein Gehalt notwendig ist. Mhm. Und wir haben oft die Diskussion jetzt, werden da Kindern Bildungschancen vorenthalten? Das ist ja der nächste große Irrglaube, der sich in dieser Diskussion breit macht. Ich habe erst die Woche wieder mit einer Kindergartenleiterin gesprochen, wo eine Mutter ihr 4 Monate altes Kind anmelden wollte und auf die Frage, warum, ob sie jetzt wieder arbeiten gehen würde, sagt sie, nein, ich bin daheim, aber mir ist es wichtig, dass mein 4 Monate altes Kind die sozialen Kontakte nicht vermisst, weil die kann später sonst mal gar nicht diese Bildungschancen haben, die mir einfach wichtig sind.
Das ist eine persönliche Einstellung.
Nein, das ist eben nicht, weil die Kindergartenleiterin natürlich sagt, weil da so viele Ängste da sind, weil man das überall liest, in der veröffentlichten Meinung, nicht in der öffentlichen Meinung, dass man sagt, wir werden einfach Kindern keine Bildungschancen mehr eröffnet. Und das ist der nächste große Irrglaube, weil Bildung Wo fängt denn die erste Bildung an? Mhm. Natürlich in der Familie. Und das ist auch gemein, Eltern gegenüber, die das Beste für ihre Kinder wollen, die selbstverständlich sagen, jawohl, die Bildung findet im Elternhaus statt. Jetzt zu sagen, nein, es ist aber wichtig, zusätzlich, beziehungsweise vielleicht auch substituiert.
Doch auch, und da fördert ja auch gerade die Union nochmal Programme, wo sozusagen es schon benachteiligte Familien gibt, die einfach vielleicht nicht in der Lage sind, gar nicht aus bösem Willen, sondern gar nicht in der Lage sind, sich so um ihre Kinder zu kümmern, wie sie es vielleicht wollten.
Aber es ist doch wichtig, dass da auch eine Bindung besteht zwischen den Eltern.
Wenn man auf Ihre Leihrein antworten, der eben gesagt hat, was modern ist und was gelingende Elternbeziehung bedeutet und dieses tolle Sprichwort immer wieder, was ich immer wieder höre, man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Der Meinung bin ich auch. Aber in den Dörfern, das ist ein afrikanisches Sprichwort, da wo das entstanden ist, da ist es nicht so, dass man die Mutter den Tag über ins andere Dorf schickt, damit sie da arbeitet, sondern die Mutter ist erreichbar für das Kind. Das heißt also, die Erreichbarkeit der Mutter, das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Und das ist etwas, damit können wir nämlich anfangen, wirklich modern zu diskutieren und können überlegen, was für Arbeitsplätze können es denn für Frauen geben, dass das Kind die Mutter erreichen kann. Also warum bauen wir eine Krippe 5 Kilometer weg vom Arbeitsplatz? Warum machen wir nicht ein Kinderzimmer neben 5 Frauenbüros und haben eine Erzieherin, die für diese 5, besser wäre natürlich 3 oder 2 Kinder, betreut? Und wenn die Kinder unruhig sind, wenn sie die Mama suchen, wenn sie die Mama finden wollen, dann gehen sie zur Mama, weil die um die Ecke ist.
Also und wären dann, Sie nicht ganz gegen Krippenbetreuung?
Nee, was heißt Krippenbetreuung? Krippenbetreuung
das
in der
wäre
großen
auch eine Art Krippenbetreuung.
Nein, es ist keine Krippenbetreuung.
Was wäre eine Erzieherin da?
Das ist eine Erzieherin, das ist eine Betreuungsperson für das Kind, aber so, dass das Kind die Mutter erreichen kann. Das heißt, diesen Trennungsschmerz und diese Selbstwirksamkeit, die es nicht mehr haben kann, wenn es die Mama sucht und finden will, weil es noch keine Bilder von der Mutter hat, weil es noch kein Zeitverständnis hat, dann kann das Kind eben Sicherheit bekommen. Und das ist ein Unterschied zur Krippe, die 8 Stunden ist weit entfernt von der Mutter und weit von den Möglichkeiten, die sichere Bindung wieder zu erreichen, wenn Not am Manne ist.
Also das ist ja das Thema Bindungsforschung. Da sind wir nun wirklich fit als Liga für das Kind. Es ist einfach nicht richtig, was Sie sagen. Es stimmt natürlich, dass das Kind vertraute Personen haben muss. Aber auch eine Tagesmutter oder eine Erzieherin kann zu einer vertrauten Person werden. Kann. Wichtig ist, dass die Übergänge gut gestaltet sind. Das heißt, das, was man Eingewöhnung nennt, dass das nicht abrupt erfolgt, sondern dass es eine Vorbereitung, eine allmähliche Zeit, die üblicherweise 3 bis 4 Wochen dauert. Das ist sehr wichtig für ein Kind, aber selbstverständlich kann ein Kind mit dem Vater, mit einer Großmutter, mit einer Tagesmutter, mit einer Erzieherin.
Das ist das Betreuungsgeld da. Das wollen wir genau damit unterstützen, eine feste Bindungsperson zu haben, weil ich völlig bei Ihnen bin. Es muss nicht die leibliche Mutter sein, aber es muss eben auch von der Größe her so angemessen sein. Und das Spannende ist ja, ich habe noch mit keiner guten Kindergartenleiterin oder Kindergärtnerin gesprochen, die gegen das Betreuungsgeld war. Oh. Ganz im Gegenteil. Die sagen alle, doch, erst die letzte Woche wieder täglich.
Und heute. Das ist ja Unsinn.
Das ist nicht Unsinn. Dann, ich stelle Ihnen die alle vor. Ich war die ganze Woche unterwegs, in allen verschiedenen Teilen. Und da jedes Mal sowohl die Kindergartenleitungen als auch die Kindergärtnerinnen, die gesagt haben, bitte macht dieses plurale Angebot, bitte unterstützt uns, weil wir das einfach möchten, dass da auch eine ganz enge Eltern-Kind-Bindung da ist, weil nämlich auch gute Kindergärtnerinnen, denen ist Elternarbeit auch ganz besonders wichtig. Und die möchten gar nicht, dass diese Kinder auch über so viele Stunden auch in den Betreuungen sind. Und die sagen auch, die größte Schwierigkeit ist die es eigentlich bräuchten, diese engere Bindung, die werden eben früh als erstes gebracht und abends als letztes wieder geholt mit einem wahnsinnigen Stress, auch nicht nur für die Eltern, sondern besonders für das Kind.
Aber da geht ja jetzt also einiges durcheinander. Ich muss jetzt noch mal was zu dem Betreuungsgeld sagen, weil wir haben uns schon davon entfernt, von den ominösen 100 und 150 Euro. Den Irrsinn dieser Aktion kann man sich daran verdeutlichen, dass, und in dem Modell logisch, keine Begrenzung zum Beispiel auf Familien da ist, die wirklich jeden Euro bräuchten, dass wir also eine Einkommensabhängigkeit dieses Geldes haben. Das führt dazu, dass beispielsweise, wenn beide Vollzeit arbeiten gehen, ein hohes Einkommen erzielen, sich ein ukrainisches Au-pair-Mädchen holen, dass diese Familie genauso dann 100 respektive 150 Euro bekommt. Mich erinnert das in der jetzigen Situation, wo gerade der Kita-Ausbau bei weitem noch nicht den Bedarfen entspricht und die Qualität eigentlich ein Rieseninvestitionsprogramm Programm erfordern würde in diesen Einrichtungen, wo Mittel überall knapp sind, da erinnert mich das an eine Autofahrt, wo sie das Fenster aufmachen und Geldscheine rauswerfen, weil sie beglücken hier Familien, die auch in der Selbstauskunft mit allen, mit denen ich geredet habe, sagen, was soll das? Wozu? Was soll ich jetzt mit diesen 100, 150 Euro?
Ich habe da mit anderen jungen Eltern geredet, die sagen, sie stehen unter einer ganz besonderen Beobachtung, weil sie sagen, ja, ihr braucht es doch gar nicht, aber natürlich brauchen die das gerade auch in dieser Anfangszeit. Und über welche Summen reden wir denn? Wir sind am Anfang 800 Millionen. Das wird dann später 1,2 Milliarden ungefähr ausmachen. Das ist noch nicht mal ein Fünftel dessen, was Winterschäden in Deutschland fressen. Also von aber daher dann zu sagen,
knappen dass Kassen,
das
nicht
nur... Ja gut, aber, natürlich die ja, aber das sind nur investive Ausgaben in die Zukunft.
Aber wer wäre denn...
Das sind doch die Zukunft. Also und wenn ich eben sagen möchte, ich will diese Wahlfreiheit schaffen, muss ich jedes einzelne Modell auch vom Staat unterstützen.
Nun gibt es ja gerade aus den CDU-Reihen den Vorschlag, dass man dieses Geld nicht bar auszahlt, weil dann eben auch die Schwierigkeit besteht, vielleicht zu kontrollieren, was passiert mit diesem Geld. Wird es wirklich für die Kinder investiert? Man kann es schwer kontrollieren. Was spricht dagegen, Gutscheine zu sagen? Wir geben Bildungsgutscheine beispielsweise aus.
Abgesehen davon, dass ich dann auch definieren muss, was ist denn die Bildung für ein Kind mit 14 Monaten? Erstens mal neben der Tatsache, dass es ein bürokratisches
Monster... Es geht ja bis 3 Jahre.
Nee, sind trotzdem, ja nicht nur 14 aber da fängt es ja an. Es ist ein bürokratisches Monster und es stellt natürlich wieder alle Eltern unter Generalverdacht, weil man sagt, ihr könnt mit Bargeld nicht umgehen. Keine andere Gruppe wird in diesem Lande so unter Generalverdacht gestellt wie Eltern. Bei allen anderen sagt man, nee, ihr könnt sorgsam damit umgehen und da kommt immer dieses Argument, Versaufen und Flachbildschirme. Es ödet mich wirklich langsam an,
das weil Eltern wissen... Das war aber Ihre Regierung, die das eingeführt hat, jetzt bei der Umsetzung des Hartz-IV-Urteils des Bundesverfassungsgerichts. Also die Gutscheine für die Hartz-IV-Empfänger kommt ja nun von der Regierung, von der Union.
Es geht jetzt darum zu sagen, was machen diese Eltern mit diesem...
Aber das war doch damals ein Argument.
Aber da war das auch ein Argument in der Hartz-IV-Diskussion zumindest.
Ja, aber da geht es ja dann auch wirklich gezielt um Bildung bei diesem Bereich. Aber da geht es mir nicht um Bildung. Es geht ja um diejenigen, die wirklich in einem Lebensalter sind, wo sie sich noch nicht mal selber artikulieren können, gar nicht sagen können, was eigentlich jetzt ihren Bedürfnissen in diesem Moment entspricht. Und da sagt man einfach, dass es auch wichtig ist, den Eltern auch das Vertrauen entgegenzubringen und zu sagen, ihr wisst am besten, was wichtig für euer Kind ist.
Ja, aber also der Irrsinn ist ja eigentlich, dass wir immer noch darüber diskutieren und glauben, dass die institutionelle Betreuung im Alter von 12 Monaten besser ist als die familiäre Betreuung.
Aber es geht ja bis 3 Jahre. Wir reduzieren sehr auf 12 bis 14 Monate. Es geht ja bis zu einem Alter.
Und selbst bis 3 Jahre. Das heißt, wir haben alle Untersuchungen, ob nun die Epigenetik oder die Neurobiologie oder die Verhaltensforscher, alle sagen, dass das Optimum die familiäre Erziehung ist und die ist in anderen Betreuungsformen weit überlegen. Doch, klar, stimmt.
Das ist hunderte von Jahren
alt. Sie können es gerne nachlesen. Es gibt ein Fachportal, das heißt Bildung und seelische Gesundheit. Da sind die ganzen Vorträge.
Da muss man sagen, es gibt verschiedenste Studien jeweils aus verschiedenen Sichten oder verschiedene Wissen, auch verschiedene wissenschaftliche Erhebungen, die unterschiedliche Dinge sagen.
Nein, es ist wirklich so, wenn Sie dieses Fachportal angucken, dann können Sie das nachlesen. Das sind renommierte Wissenschaftler aus Amerika, die haben Riesenstudien gemacht. Und die Ergebnisse sind einfach sogar bis zu den 15-Jährigen nachvollzogen, dass die emotionale Entwicklung leidet darunter, wenn Kinder mit 1 Jahr 8 Stunden am Tag in der Krippe verbringen. Das sind handfeste Ergebnisse.
Das aber Sie verhindern zumindest jetzt ja nicht durch das Betreuungsgeld. Würde dadurch verhindert, dass, also glauben Sie, dass mehr Eltern sagen würden, ich behalte mein Kind zu Hause, ich bekomme diese 100 Euro?
Wir müssen eigentlich viel radikaler vorgehen. Wir müssen eigentlich sagen, wir haben nur 2% Krippen, die der Qualität entsprechen. Wir müssen eigentlich morgen 98% der Krippen schließen. Oder wir dürfen
aber die Krippen werden ausgebaut. Die Union baut die Krippen aus, dass wirklich im Prinzip eine Abdeckung ist ab 2013, dass jeder auch einen Betreuungsplatz findet.
Wir werden an diesem Rechtsanspruch ab 1.8.2013 auch nicht rütteln. Und das Spannende ist ja, dass es in Bayern bis auf den Oberbürgermeister Ude von der SPD keine Einsprüche gibt, dass dieser Rechtsanspruch nicht erreicht werden kann. Und das Spannende ist, wer ist denn am schlechtesten dran? Das ist Nordrhein-Westfalen. Die Frau Kraft kriegt das nicht hin. Die haben 14%. Wir haben schon 28% in Bayern. Gut, in den ostdeutschen Bundesländern ist es noch wesentlich besser. Da hat Sachsen-Anhalt bis zu 56%. Aber es wird an den Ausbauzielen festgehalten, um eben diese Wahlfreiheit auch zu schaffen. Und das ist ja eben der Punkt. Ich möchte nicht ein Modell gegen das andere ausspielen, sondern Eltern müssen alleine entscheiden, was in der momentanen Situation für sie das Beste ist. Und wenn die sich einig sind, geht es auch von außen niemandem was an, weil das auch unser Problem in Deutschland ist, dass immer das Modell, was die Nachbarfamilie lebt, als Kritik am eigenen Modell verstanden wird. weil viel zu wenig darauf geachtet wird, denen auch eine verbale Unterstützung zu geben, zu sagen, jawohl, großartig, wie ihr das macht, wie ihr das schafft, wie ihr das hinbekommt. Und da habe ich in den letzten Tagen auch bei den Filmveranstaltungen gemerkt, dass da sehr viele Eltern da sind, auch mit vielen Kindern. Viele Kinder heißt für mich heutzutage 4 Kinder, waren da sehr viele dabei, dass sie das erste Mal überhaupt in ihrem Leben mal ein freundliches Wort bekommen haben und ein ja, Dankeschön, dass sie sich für 4 Kinder entschieden Frau haben.
Frau Bär, auch das ist Realität. Die Wahlfreiheit besteht doch, ob mit oder ohne Betreuungsgeld. Das ist doch gar nicht das Thema. Ja. Es geht um die Frage des Geldes auf der einen Seite.
Es geht auch um die psychologische
Komponente. Jeder würde natürlich Eltern mehr Geld wünschen. Ich auch. Das ist doch gar nicht das Thema. Wenn Sie die Erziehungsleistung von Eltern auch finanziell mehr wertschätzen wollen, dann wäre das richtige Modell Kindergeld erhöhen.
Haben wir schon gemacht.
Oder es wäre Eltern-Kind-Zentren, Infrastruktur zu verbessern. Das würde Eltern wirklich zugute, und zwar allen Eltern. Die Kritik richtet sich doch darauf, dass hier Eltern gespalten werden, dass ein Teil der Eltern 100 oder 150 Euro mehr bekommen sollen und die anderen, und zwar häufig sogar die, denen es besonders schlecht geht, eben nicht. Das ist doch der Kritikpunkt, dass hier nicht allen Eltern etwas zugute kommen soll, sondern nur einer bestimmten Lebensweise. Vielleicht nochmal auch beim Geld.
Aber da muss ich nochmal einhaken, weil wir haben das Kindergeld erhöht, wir haben den Kinderfreibetrag erhöht, wir haben mehr Generationenhäuser geschaffen, genau die Punkte, die Sie fordern, wurden gemacht, und das Betreuungsgeld ist einfach in dem Gesamtkonzept eine zusätzliche Komponente, und ich kann nicht verstehen, der Punkt ist doch nicht, wenn das Betreuungsgeld kommt, werden die Krippen nicht weiter ausgebaut. Dann würde ich ja sagen, dann könnten wir diskutieren. Aber der Punkt ist doch nicht Krippen oder Betreuungsgeld. Der Punkt ist doch Krippen und ein Betreuungsgeld. Und ich verstehe nicht, wie man sich einer zusätzlichen Leistung so verschließen kann, nur weil man denkt, das passt jetzt meinem persönlichen Lebensmodell
nicht. Das geht nicht um persönliche Vorstellungen, es geht um Gerechtigkeit für Familien
genau,
insgesamt.
Genau, das machen wir mit Gerechtigkeit.
Und vielleicht noch ein Punkt, der auch mit Geld zu tun hat. Sie sprachen vorhin davon, dass die Krippen subventioniert werden. Sie werden finanziert, das ist natürlich völlig richtig, aber volkswirtschaftlich ist es ein Erfolgsmodell. Mhm. Volkswirtschaftlich wissen wir alle Studien, bis hin zu Herrn Heckman in den USA, Ökonomen, Nobelpreisträger, sagen sehr deutlich, Investitionen in frühe Kindheit, das heißt insbesondere in Betreuungsinfrastruktur, in die Qualität, sind volkswirtschaftlich zu unser aller Nutzen. Also insofern jetzt den Anschein zu erwecken, als ob die Krippen den Staat nur kosten würden, das ist einfach Augenwischerei.
Also der Bildungserfolg ist in den Studien der 3- bis 6-Jährigen, da ist er nachgewiesen, aber leider nicht der 0- bis 3-Jährigen. Diese Studien, die Sie sagen, ist ein anderes Alter, wo der Qualität...
Ach, das ist nicht richtig.
Doch,
wir wissen, dass gerade in puncto Förderung Kinder, die nicht so günstige Lebensbedingungen zu Hause haben, besonders davon profitieren.
Nein, da wäre nochmal die Frage, wenn man auf Kinder aus sozial schwachen Familien guckt oder auch auf Kinder aus Migrationsfamilien, also aus Familien mit Migrationshintergrund, wo eben gesagt wird, die Sprache ist da wichtig. Spielt das auch nochmal eine Rolle, dass möglicherweise die Kinder auch ausgeschlossen werden könnten, weil sie erst gar nicht, vielleicht auch bis zum 6. Lebensjahr, erst gar nicht in die Kita geschickt
Natürlich, werden? Das ist der Grund, warum das Betreuungsgeld aus meiner Perspektive nicht dem Kindeswohl dient. Weil nämlich es dann Kinder geben wird, wo aus kindfernen Motiven, das ist das Wichtige, jede Mutter, jeder Vater kann entscheiden, ob das Kind in die Krippe geht oder nicht. Das ist nicht der Punkt. Aber wenn das Betreuungsgeld dazu führt, dass aus finanziellen Erwägungen darauf verzichtet wird, das heißt nicht aus kindbezogenen, sondern aus kindfernen Motiven, dann ist das gegen das Wohl von Kindern.
Und also
das
auch ein türkisches wir. Kind braucht erst Liebe und braucht Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein und die Muttersprache. Und es reicht vollkommen aus, wenn das Kind ab 3 Jahren im Kindergarten die deutsche Sprache erlernt. Das ist auch erwiesen.
Also schauen wir uns doch nochmal die Daten an in einem Bundesland, aus dem ich komme, Rheinland-Pfalz, das übrigens den Ausbau weiter vorangetrieben hat als Bayern. Bayern liegt nach den Bundeszahlen nicht bei 28%, sondern niedriger. Und in Rheinland-Pfalz,
das wir zahlen aus Bayern,
in Rheinland-Pfalz ist es so, da will ich mich gerne, das müssen Sie mit Herrn Beck klären, es sind nur Realbedingungen für Wissenschaft, weil dort ab dem 2. Lebensjahr die gesamte Kita-Zeit beitragsfrei ist. Genau. Das heißt, man kann studieren, wie verhalten sich Familien unter der extrem optimalen Bedingung. Im Nachbarland Nordrhein-Westfalen müssen die 400 Euro und mehr zahlen für einen Kindergartenplatz an Elterngebühren. Wie verhalten sich Eltern? Und Eltern verhalten sich absolut verantwortungsvoll. Wir haben bei dem im ersten Lebensjahr bei den Kindern, obwohl die Angebote zum Teil da sind, nur in Anspruchnahmequoten von 4,5% der Kinder. Es sind ganz wenig Eltern, die in dieser sensiblen Phase, wo alle Frühpädagogen bis zum 12. Lebensmonat, bis zum 15., 16. Lebensmonat wird in der Frühpädagogik diskutiert, ist es ein sehr sensibles Zeitfenster, da verzichten die Eltern und organisieren das alleine. Ab dem 2. Lebensjahr, wohlgemerkt ab dem vollendeten 2. Lebensjahr, sind bei uns auch in Landkreisen, die sehr konservativ sind, in Rheinland-Pfalz, haben wir mittlerweile Inanspruchnahmequoten von 50% und mehr. Aber auch dort wieder sehr verantwortungsvoll, auch viele, die 4-5 Stunden maximal ihr Kind in eine Krippe stellen. Das heißt, die Eltern, und das sagen sie auch, wollen nicht ihr Kind mit einem halben Jahr in eine Krippe schicken oder mit 12 Monaten. Aber sozusagen ab 1,5 Jahre an der Schwelle zum 2. Lebensjahr ist es für ganz viele Leute wichtig, aus unterschiedlichsten Gründen, ihr Kind neben der eigenen Erziehung, und das stört mich unglaublich, neben der eigenen Erziehung, die doch immer noch im Mittelpunkt steht, übrigens nicht nur von Müttern, sondern es soll ja auch noch vereinzelt Väter geben, die eine Rolle haben bei der Erziehung und Betreuung ihrer Kinder oder haben sollten, dass sozusagen ab diesem Alter dann der Wunsch nach einer solchen ergänzenden Betreuung und Bildung, es ist ja nicht nur Betreuung, sondern es ist auch Bildung.
Aber 24 Monate ist ja auch nochmal was anderes. Und ja, Ihr Argument, eben, das spricht ja absolut fürs Betreuungsgeld.
Nein, überhaupt
natürlich
nicht.
Weil dann genau die Kinder zwischen 12 und 24 Monaten, wenn sie sagen, sie organisieren das selber, das Betreuungsgeld auch dafür hernehmen können, da auch mit vielen jungen Müttern gesprochen, die sagen, ich würde mir halt dann zum Beispiel den Musik- und Klanggarten leisten für dieses Geld.
Ja, aber
ich würde mir dann
Herr
zum Beispiel auch
da gibt es doch viel zielgenauere Instrumente.
Das können doch die Eltern selber entscheiden. Warum müssen wir ihnen denn staatlich vorschreiben, wie sie das...
Genau.
Ja, warum
machen
sie es doch über das
Kindergeld?
Lassen
wir doch
schon
mal das Experiment machen und die Mütter fragen, wenn sie die 1.000 Euro, die der Krippenplatz kostet, selber zur Verfügung hätten, was würden sie tun? Ja, also dann
genau. Das ist jetzt eine hypothetische
Frage. Ja, warum denn nicht?
Das ist doch eine
richtige Frage. Aber Sie wollen doch jetzt wohl nicht auch noch die gesamte, das wundert mich bei der Union, Sie wollen doch wohl jetzt nicht noch die gesamte Erziehungsarbeit, die Familien machen, zu einer Lohnarbeit machen. Das ist mir völlig neu, weil das wäre eigentlich die logische Konsequenz, so argumentieren Sie ja auch. Man müsste, wenn man das aufwandsgerecht, also eine normale Mutter oder ein Vater muss sich bei 100 Euro ziemlich verhundepiepelt vorkommen, was den Wert dieser Arbeit angeht, dann müsste man konsequenterweise sagen, machen Sie 1.000 Euro, ja, oder lassen Sie Ökonomen bestimmen den Wert der Haus- und Familienarbeit, aber Sie wollen doch nicht allen Ernstes diese Tätigkeit, die unglaublich wichtig ist für unsere Gesellschaft, die wollen Sie doch nicht...
Genau, und Sie sagen nämlich, die ist gar nichts wert und deswegen dürfen die auch nichts bekommen.
Wenn es zu wenig ist, wir haben ja nun schon auch gehört, dass es eben, was die Qualität der Kindertagesstätten angeht, doch noch ein bisschen Nachholbedarf gibt. Würde es denn nicht doch mehr Sinn machen zu sagen, dieses Geld und seien es nur 1 Milliarde, in Anführungsstrichen nur, investieren wir doch lieber in Kindertagesstätten, denn die Familien, die zu Hause ihr Kind sozusagen zu Hause lassen wollen, können sich das auch ohne die 100 Euro leisten.
Können sie eben auch nicht alle. Und der Punkt ist ja auch, damit sage ich ja dann wieder, das ist ja genau mein Punkt, dann sage ich wieder als Staat, dass es das einzig richtige Modell ist, weil nur dieses Modell bekommt Geld. Das hat ja auch was Psychologisches an sich, den Eltern zu sagen, eure Arbeit ist uns auch etwas wert. Und so wie ihr das löst für euch, das ist auch ein richtiges Modell.
Ja, aber dann machen Sie doch einen richtigen Kinderlastenausgleich.
Nein, das geht doch gar nicht darum.
Das können Sie doch da regeln.
Ich verstehe überhaupt nicht, warum Sie jetzt so Eltern diffamieren, die sagen, dass die Arbeit, die geleistet wird, und zum Beispiel auch, wir haben heute noch überhaupt nicht über Großeltern gesprochen, dass man da auch sagt, man versucht es eben hausnah, wohnortnah zu machen. Im Idealfall,
dass die auch die Eltern.
Ja, aber wieso unterbrechen Sie mich eigentlich die ganze Zeit? Ich versuche mal zu erklären, im Idealfall kommt dann eben auch jemand noch ins Haus mit rein. Und das Kind muss nicht früh aufgeweckt werden um 6 Uhr, 7 Uhr. Muss irgendwo hingebracht werden zu 12 anderen Kindern. Jede Kindergärtnerin, mit der ich gesprochen habe, die sagen auch, dass es ihnen auch lieber wäre, erstens mal noch eine längere Betreuung, eine eigene Betreuung, aber die sagen natürlich auch, dass gerade die ganz kleinen Kinder auch in hervorragenden Einrichtungen, dass die untergehen, weil natürlich die Älteren auch die Stärkeren sind und so haben sie es eben auch in diesen Gruppierungen. Ich bin ja froh, dass wir jetzt schon mal an dem Punkt sind, was sie auch zugegeben haben, dass man einen Unterschied eben macht, dann nicht nur 12, sondern eben von 24 Monaten, weil sich in diesen Monaten so wahnsinnig viel tut, da tut sich so viel wie in den ganzen 50, 60, 80 Jahren später nicht mehr und da müssen wir einfach andere Lösungen finden als für 3, 4, 5 6- oder 10-Jährige.
Ich glaube, wir sind noch mal an einem ganz wichtigen Punkt, nämlich ordnungspolitisch. Was ist eigentlich Sache des Staates und was ist Sache der Eltern? Wir haben ein Grundgesetz, Artikel 6, Absatz 2, Pflege und Erziehung der Eltern sind das, der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht, so heißt es dort. Das heißt, für die Kinder sind die Eltern die wichtigsten Personen, da sind wir uns vermutlich einig. Es entspricht nicht meinem Verständnis des Verhältnisses von Staat und Eltern, dass der Staat die Betreuung durch die Eltern finanziert. Ich als Vater, ich habe 3 Kinder, ich will auch gar nicht, dass der Staat meine Betreuungszeiten findet. Es könnte der Staat auch gar nicht tun. Genau. Es geht um etwas ganz anderes. Es geht darum, dass ein gewisser Ausgleich geschaffen wird zwischen Kindererziehenden und denjenigen in der Gesellschaft, die keine Kinder großziehen wollen, was eine Lebenswahlmöglichkeit natürlich ist. Da muss es einen Ausgleich geben. Da gibt es das Kindergeld, da gibt es steuerliche Erleichterungen und so weiter. Aber es kommt nicht dem Staat zu. Die Betreuung durch die eigenen Eltern, was übrigens eine ja beglückende Erfahrung ist, das ist ja nicht ein Muss oder etwas, was Eltern aufgedrückt wird, das gehört ja zum Elternsein dazu. Diese Betreuung freiwillig, es ist nicht immer einfach, ein Kind zu erziehen, das weiß jedes Elternteil, es ist manchmal auch anstrengend, aber es ist vor allem ja eine beglückende Erfahrung. Diese Leistung kann von keinem Staat dieser Welt wirklich finanziert werden. Nee, das sieht man auch schon an dieser Summe von 100 oder 150 Euro. Da stimmt aber grundsätzlich etwas nicht im Verhältnis Staat und Eltern.
Aber es kann doch auch nicht vom Staat gewollt sein, dass er eine Betreuungsform bevorzugt behandelt.
Das heißt, sie wird ja in dem bevorzugt behandelt, wenn wir uns jetzt auf Zahlen und Fakten und nochmal das Geld beziehen, würde ja doch eine bevorzugte Behandlung sein, weil da einfach mehr Geld fließt als jetzt
bei Betreuung. Also wenn
das Geld fließt eben in die Krippenbetreuung.
Frau Steuer, wenn Sie diese Rechnung aufmachen, dann wäre es genau umgekehrt. Dann müsste nämlich der Staat
stoppen Moment. Und wir müssen den Eltern mehr Geld zur Verfügung stellen. Wir müssen sie noch viel mehr freistellen von irgendwelchen steuerlichen Verpflichtungen.
Wenn man diese Rechnung ökonomisch aufmacht, müsste jeder Staat sagen, jede Mutter, die nicht arbeiten geht, kostet uns. Es wäre genau umgekehrt, nochmal ökonomisch, also volkswirtschaftlich gesprochen, ich plädiere nicht dafür, dass alle Kinder in die Krippe überhaupt nicht. Das ist nicht
mal eine völlig falsche
natürlich. Ja, aber diesbezüglich, wenn Sie Krippe oder Nicht-Krippe, also häusliche Betreuung, ökonomisch vergleichen, würde den Staat mehr kosten, wenn eine Mutter oder ein Vater zu Hause bleibt. Ich mache diese Rechnung nicht auf, weil mir geht es um das Kindeswohl.
Aber wenn Sie das Otto-Wolf-Institut gucken,
Sie
die machen genau das Gegenteil. Also die sagen, es ist volkswirtschaftlich Unsinn, Krippenbetreuung zu fördern.
Also, Frau Steuer, was sagen Sie beispielsweise einer Frau, die ein kleines Kind hat, die sich scheiden lässt nach den neuen Unterhaltsregelungen? Soll es so sein, dass sie ab dem 3. Lebensjahr selbst für ihr Kind sorgen muss? Da gibt es dann nicht mehr die finanzielle Unterstützung seitens des Vaters. Wenn diese Frau von, sage ich mal, des Kindesalters 2 bis 3 nicht arbeiten kann, nicht wieder ihren Job findet, was sagen Sie der?
Ja, ich denke, wir müssen nach Programmen und nach Anreizen suchen, dass diese Frau, auch wenn sie alleinerziehend hat, die Möglichkeit und die finanzielle Möglichkeit hat, ihr Kind selber zu betreuen. Und erst wenn das Kind so weit ist, dass es sich von sich aus trennen will, dass die Frau dann erst wieder in die Erwerbstätigkeit geht.
Aber wir sind ein Wohlstandsstaat,
wir haben so viel Geld, wir setzen falsche Prioritäten.
Ne, geht es denn nur ums Geld oder geht es vielleicht auch darum, dass die Mutter möglicherweise sagt, ich möchte arbeiten, ich möchte danach wieder arbeiten?
Ja, warum möchte sie arbeiten? Weil sie Angst hat, wieder nicht zurückzukommen in den Job, weil ihr gesagt wird...
Das ist doch die freie Entscheidung der Leute.
Nein, es ist nicht die freie Entscheidung. Es ist eine wir haben die Familienarmut so hochgetrieben und das ist keine Naturgewalt, das ist staatliche Anreize gesetzt, dass die Frauen es nicht mehr entscheiden können. Eine alleinerziehende Frau hat nicht die Freiheit zu entscheiden, ich bleibe 3 Jahre noch bei meinem Kind und gehe erst wieder arbeiten, wenn es sich von sich selber löst. Diese Entscheidungsfreiheit hat die alleinerziehende Frau nicht. Das heißt, wir müssen der Frau die Möglichkeit geben, dass sie diese Entscheidung treffen kann. Und sie braucht Zeit, um ihr Kind zu erziehen. Und
Praktiker sagen,
Geld.
Die alleinerziehenden Frauen sagen ganz oft, fragen sie die Arbeitsvermittler, fragen sie andere Leute. Wir wollen arbeiten gehen, wir wollen unseren Lebensunterhalt selber verdienen, aber es scheitert an den mangelnden Betreuungsmöglichkeiten. Das ist doch die Realität,
ja,
zumindest im Westen der Republik.
Aber warum wollen sie denn arbeiten gehen, weil sie das Geld nicht haben,
um
sich
frei zu
entscheiden?
Woher wissen Sie das? Sie bestimmen hier ideologisch
kenne.
Über die Leben, ach, über die Lebenswirklichkeit.
Das ist doch nicht ideologisch.
Nee, weil die auch für die absolute Wahlfreiheit
alle Frauen in Deutschland wollen arbeiten.
Natürlich.
Ja, woher haben Sie denn solche Zahlen? Ich kenne die Zahlen nicht. Es ist leider so, dass die Frauen sagen, wenn wir nicht eingeschränkt werden finanziell.
An, um welches Alter wir uns unterhalten.
Sie schaffen Abstellgleise für Frauen.
Nein, das sind keine Abstellgleise.
Also, bevor es jetzt durcheinander gerät, nochmal an Sie die Frage, an die Politikerin die Frage. Sie sind selber auch Mutter, Sie haben selber Kinder. Wenn man nun berufstätig sein will und sagt, ich möchte sozusagen auch nach zwei, drei Jahren wieder in meinen Beruf einsteigen? Ist es dann nicht doch eine Bremse, wenn ich sozusagen bis zum dritten Lebensjahr meinen Job nicht mache und habe ich dann nicht das Problem, nicht wieder in meinen Job reinzufinden?
Es kommt darauf an, ob ich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördern möchte oder es kommt darauf an, ob ich die Vereinbarkeit von Familie und Karriere fördern möchte. Das ist ein ganz großer Unterschied, weil sehr viele Berufe natürlich jetzt nicht ein großes Karrieresprungbrett sind, sondern die Frauen...
Aber es geht auch schon vielleicht um den Job, dass ich in dem 1.500 Euro brutto verdiene.
Ja gut, wir haben einen so großen Fachkräftemangel, dass wir in den meisten Landkreisen Vollbeschäftigung haben, dass eigentlich diejenigen, die auch eine Arbeit möchten. Ich habe auch so viele Unternehmen wieder die Woche besucht, die sagen, wir stellen schon ein, Siemens stellt bei uns ein, ohne richtige Vorstellungsgespräche zu machen.
Wir sind ja bundesweit hier, nicht nur über Bayern.
Ja, aber ich sage nur meine Erfahrung, die ich gemacht habe und Sie haben andere Erfahrungen gemacht und ich gestehe Ihnen das auch zu und ich würde mich freuen, wenn Sie mir das auch zugestehen würden. Also, in den Unternehmen, in denen ich die Woche war, die haben alle gesagt, händeringend suchen wir. Und hauptsächlich Frauen. Ich war in einigen Firmen, die fast nur Frauenarbeitsplätze haben. Also da findet man dann auch in Zusammenarbeit mit der örtlichen Abgeordneten. Nein, wir machen das gemeinsam, dass man dann auch wieder einen Job findet. Die Frage ist doch nur, wie schaut's mit der Karriere aus? Das ist ja auch ein spannender Schritt. Habe ich die Möglichkeit, auch in Teilzeitkarriere zu machen? Das ist ja auch wichtig, dass man da Möglichkeiten schafft. Da sind wir jetzt sehr stark in der Frauenpolitik drin. Und es geht ja auch nicht darum,
verknüpft es mit der Familienpolitik.
Ob es jetzt nur, ja, aber es ist nicht jede Frauenpolitik gleich Familienpolitik. Und umgekehrt wollen wir heutzutage so weit sein, dass wir sagen, dass Familienpolitik nicht nur Frauenpolitik ist, sondern eben auch Männerpolitik, weil es beide Eltern im Idealfall auch gemeinsam entscheiden, eben Väter und Mütter. Aber um nochmal auf Ihre eigentliche Frage zurückzukommen, ob es ein Hemmnis ist, kommt es immer auf ganz genau auf den Job an. Das kann man nicht global sagen. Es kommt darauf an, in welcher Berufsgruppe es ist. Und es kommt auch darauf an, ob ich die Möglichkeit habe, auch eng angebunden zu sein. Und ich wundere mich schon, dass wir im Jahr 2011, wo die neuen Medien eine so starke Rolle spielen, wo auch Frauen, die zu Hause sind, die Möglichkeit haben, auch auf Telearbeitsplätze, die Möglichkeit haben, auch in dieser Elternzeit eine enge Verbindung zu ihrem Job zu haben, dass da sind nicht mehr so die Punkte von früher, wo man dann ein Jahr weg ist, zwei Jahre weg ist und hat gar keinen Kontakt mehr zum Unternehmen. Das klappt heutzutage viel, viel besser. Und dann ist der Wiedereinstieg, für den wir übrigens auch sehr viele Programme machen, jetzt erst wieder über neue Programme diskutieren. Dann ist der Wiedereinstieg auch wieder viel leichter.
Da sind wir wieder am Anfang, widersprechen sich nicht diese ganzen vielen Programme, widersprechen die sich nicht?
Nee, die versuchen einfach nur allen Lebensrealitäten auch Rechnung zu tragen und nicht nur zu sagen, es gibt das Schema F, es gibt das Schema X und dazwischen gibt es nichts. Sondern alle diejenigen, die schreien, Deutschland ist bunt, sagen in der Familienpolitik, nee, da gibt es aber nur entweder oder und das akzeptiere ich nicht.
Aber vielleicht noch ein Hinweis, das hätte man schlanker lösen können, über das bestehende Instrumentarium des Familienlastenausgleichs, was wir in diesem Land haben, statt wieder eine neue Leistung einzuführen. Das ist mir nochmal ganz wichtig, hier anzumerken. Und einen Befund haben wir. Wir haben in Thüringen so etwas wie ein Betreuungsgeld und es gibt zwei, drei europäische Länder, die auch so eine Art Betreuungsgeld eingeführt haben. Und unsere vorliegenden Befunde zeigen, dass gerade Familien aus bildungsfernen Schichten tatsächlich, die gekoppelt ist an eine schwierige soziale Lage, die also Einkommensprobleme haben, bis zum dritten Lebensjahr warten, bis sie ihre Kinder in die Einrichtung bekommen, wenn sie die Alternative 100 oder 150 Euro haben.
Das ist total falsch.
Doch, das ist
falsch.
Das sind
reden
die Befunde,
Sie mal mit allen
vorliegen.
Meinen thüringischen Kolleginnen und Kollegen.
Ja, aber da gibt es ja sogar eine Evaluierungsstudie zu, oder zu den
alle,
Ergebnissen.
Aber dass es nicht stimmt, dass es von denen in die Diskussion reingeworfen wird, weil sie nicht akzeptieren wollen, dass die Modelle sich ausgezahlt haben. Und überall wird Norwegen positiv erwähnt. Und
Norwegen hat aber auch eine wesentlich höhere Norwegen Abdeckung mit Krippenplätzen.
Und das wird aber dann immer unterschlagen, wenn man sich die gesamtpolitischen Leistungen auch des Landes Norwegen anschaut.
Ich würde gerne noch mal eine gewisse politische Bewertung des Betreuungsgeldes vornehmen. Es fällt ja auf, dass dieses Betreuungsgeld jetzt noch mal sehr diskutiert wird, zu einem Zeitpunkt, wo sich abzeichnet, dass wir den Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz eben nicht überall einhalten werden können. Das fällt doch sehr auf. Dazu kommt, dass wir im Moment gerade eine große Diskussion völlig zu Recht darüber haben, dass die Qualität in Krippen sehr zu wünschen übrig lässt. Sie ist nicht überall so schlecht, wie Sie es dargestellt haben, aber sie ist nicht gut genug, dass wir Kinder wirklich guten Gewissens, eben auch im Sinne von guter Bildung, überall jedenfalls dorthin geben können. Das fällt doch sehr auf. Gibt es hier nicht einen Zusammenhang?
Nee, überhaupt nicht.
Also
Sie,
sozusagen ein Bonbon den Eltern zu geben, die dann...
Jetzt noch die letzte Antwortmöglichkeit, weil wir am Ende der Sendung sind.
Wir brauchen 2013 und dass mal ein Gesetz, was 2012 in die parlamentarische Beratung und in die Entscheidung muss, Ende 2011 anberät, das ist nur natürlich, weil das bei jedem Gesetzentwurf so ist, was dann auch 2013 zum 1.1. in Kraft treten soll.
Wir sind gespannt, ob das Betreuungsgeld am Ende kommt, wie es kommt, ob es doch vielleicht nicht bar ausgezahlt wird oder bar ausgezahlt wird. CDU, CSU und FDP werden sich da sicherlich noch etwas auseinandersetzen. Herzlichen Dank für die Diskussion hier in der Phoenix-Runde. Ihnen noch einen schönen Abend. Bis dahin. Tschüss.